Ihr Lieben, wir haben die Lesung gerade von Helga gehört. Es hilft nicht viel, sich anzuschauen, was wir nicht getan haben. Es hilft nicht ständig, in die Richtung zu schauen, in der ich nichts mehr tun kann, nichts mehr ändern. Sünde und Schuld aus der Vergangenheit gehört vor die Füße Jesu. Legen wir es vors Kreuz, was uns einmal getrennt hat, dann ist es in sein Licht gestellt und er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Paulus sagt in unserem Predigtwort, und ich liebe das sehr, er vergisst, was hinter ihm liegt. In Vers 13 dürfen wir es hören: Eins jedoch tue ich, als wäre es das Wichtigste. Ich vergesse, was hinter mir ist. Und vergessen bedeutet vergessen. Was der Herr im äußersten Meer versenkt hat, das ist ja auch aus unserem Blickfeld hoffentlich. Und Corrie ten Boom sagt dann: Wenn wir dann doch noch an das Ufer des Meeres gehen, dann sollten wir das Schild am Ufer nicht übersehen, Angeln verboten. Lesen wir, wie es weiter heißt beim Apostel an der Stelle, Verse 13 bis 14, jetzt nach der alten Zürcher Übersetzung. Strecke mich aber nach dem aus, was vor mir ist, und jage das Ziel im Auge nach dem Kampfpreis der Berufung nach oben durch Gott in Christus Jesus. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist. Du bist der Auferstandene, der unter uns wohnt, in unseren Herzen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du auch bei denen bist, die jetzt zuhören, zu Hause. Danke, dass wir wissen dürfen, wir sind durch deinen Geist verbunden. So segne uns nun. Amen. Ich habe von meiner Großmutter hier, glaube ich, auch schon mal berichtet, von diesem Glaubensbaum, wie ich ihn immer nenne. Und ihr Mann, mein Großvater, war Landwirt, Bauer, sagte man damals, in Pommern. Sie mussten fliehen von einem größeren Hof und fanden dann Heimat in Niedersachsen. Und am Ende seiner Tage, also meines Großvaters in dieser Welt, hatte er eine Zerebralsklerose. Das bedeutet Durchblutungsstörung des Gehirns. Und dann erzählte man uns Kindern immer wieder, dass das der Grund dafür sei, dass wir ihn immer wieder suchen mussten. Manchmal nahm er seinen Handwagen und dann machte er sich auf den Weg. Sie suchten ihn und fanden ihn auch immer wieder. Und er sagte dann jedes Mal, dass er nach Hause wolle. Und ich oft damals schon dachte als Kind, ob er den Himmel meint. Das Zitat, das ich jetzt nennen möchte, das habe ich schon öfter zitiert. Hier weiß ich nicht, ob ich es schon gemacht habe. Egal, es ist wichtig. Heinrich Böll, Schriftsteller, Nobelpreisträger, war ein tiefgläubiger Mann. Auch wenn er die Kirche verlassen hat, war er tiefgläubig. Und in einem Interview sagte er einem bekannten Journalisten, warum er glaube. Und diese Antwort, die er gegeben hat, wurde dann zum Buchtitel dieses Buches, in dem einige bekannte Persönlichkeiten zu ihrem Glauben befragt worden sind. Also warum er glaube, die Antwort war, weil wir uns auf dieser Erde nicht ganz zu Hause fühlen. Und seither denke ich immer mal wieder über dieses Wort nach. Und auch im Advent, den wir jetzt ja hinter uns haben, wird ja immer mal wieder auch über die sogenannte Parousie, also die Wiederkunft Jesu, gepredigt oder etwas gesagt dazu. Und das macht ja auch Sinn, denn wir sind ja Erwachsene und sind uns ja bewusst und wissen, dass er nicht mehr hier ist, sondern zur Rechten des Vaters sitzt und er eben wiederkommen wird. Und da gibt es regelrecht Experten zum Thema Parousie, also Wiederkunft Jesu. Ist ja auch ein interessanter Bereich, keine Frage. Mit dem habe ich mich natürlich auch beschäftigen müssen. Aber es ist immer selten zu einem Thema meiner Predigten gemacht. Weil es ist ein außerordentlich komplexes, wenn nicht gar schwieriges Thema. Was mehr was so für Seminare oder für die Bibelstunde oder wie auch immer. Es ist gut, darüber informiert zu sein. In guten bibeltreuen Büchern wird uns nahegebracht, wie die Bibel uns Auskunft darüber gibt, wie der Heilsplan weiter verlaufen wird, in dem wir ja stehen. Aber manchmal wird dieses Thema eben auch missverstanden, als sei allein Thema, wie es einmal im Himmel aussehen wird. Aber darum geht es nicht wirklich. Und manchmal sind es eben auch junge Christen, die meinen, damit sich jetzt eben noch nicht auseinandersetzen zu müssen. Und ich wünsche das eben auch in jeder Hinsicht Menschen, die noch jung an Jahren sind, dass es ihnen eben vergönnt ist, in dieser Welt hier noch Familie zu gründen, Familie zu leben und so weiter. Auch vielleicht, wenn sie Christen sind, um selbst Zeugnis zu geben davon, was Jesus an ihnen getan hat. Aber dennoch ist da auch immer wieder ein Denkfehler drin. Denn die Wiederkunft Jesu kann in diesem Augenblick geschehen. Er kann jetzt in diese Welt kommen. Und deshalb, meine Lieben, ist mir zu diesem Thema immer wesentlich wichtiger, ob wir reisefertig sind. Bist du reisebereit? Bist du eingestellt auf die Ewigkeit? Menge übersetzt unseren Text, von dem wir ausgegangen sind. Eins aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage das vorgesteckte Ziel im Auge nach dem Siegespreis, den die in Christus Jesus ergangene himmlische Berufung Gottes in Aussicht stellt. Also der Apostel Paulus war ganz im Hier und Jetzt und dennoch war er eben ausgerichtet ganz nach vorne. Er hatte das vorgesteckte Ziel im Auge. Und das scheint mir das eigentliche Geheimnis auch zu sein, worum es geht, wenn wir uns schon sozusagen hier auf die Ewigkeit ausrichten wollen. Es ist ja zunächst wichtig zu wissen, dass wer sich für den Herrn Jesus entschieden hat, ihm sein Leben anvertraut hat, der befindet sich ja schon im ewigen Leben, auch wenn wir dieses Gefühl oft nicht haben. Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Also wir sind jetzt schon Teil der Ewigkeit, wir spüren es nur eben nicht, weil wir endlich sind. Wir müssen ja diesen Weg des Sterbens noch gehen. Mein Bild ist dann immer so, dass wir uns in so einem Vorhof eines riesigen Schlosses bewegen. Und in diesem Schloss, dort werden wir erwartet. Und wer also schon viele Jahre und Jahrzehnte in dieser Welt zugebracht hat, ist möglicherweise tatsächlich nicht sonderlich weit davon entfernt, den Herrn schon bald zu sehen. Doch sich, weil wir an Jahren jünger sind, darin zu irren, dass wir meinen, dass es ja noch dauern kann, das ist falsch. Zeit und Stunde kennt allein der Vater in den Himmel. Nicht mal Jesus weiß, wann er wiederkommt. Und wenn er dann, der Herr, den Herrn Jesus in diese Welt zurückschickt, damit er die Braut holt, so sagt es uns die Bibel, dann ist es eben zu spät, so bitter das ist, so endgültig dafür, sich noch zu entscheiden. Er holt die Braut, die anderen müssen zurückbleiben. Die Braut ist seine Gemeinde, das sind seine Kinder, sein Volk. Und meine Lieben, manchmal ist es auch für alle, die eben noch jünger sind, wichtig, eine Ahnung von Ewigkeit zu bekommen. Und das sagt uns ja die Bibel so einiges hierzu. Und es ist auch spannend, das Wenige, das wir dadurch wissen dürfen, auch immer mal wieder anzuschauen. Aber noch viel wichtiger ist es, dass wir dafür bereit sind. Helga hat es schon vorgelesen und die Neue Genfer überträgt das ganz wunderbar. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und so als junger, gläubiger Christ damals war ich oft darüber bedrückt, ob das wirklich klar ist, dass ich dabei bin. Gehörst du dazu? Oder stehe ich möglicherweise in der Gefahr, zu denen zu gehören, zu denen der Herr Jesus sagt in Lukas 13, Vers 27, ich kenne euch nicht, Also versteht ihr, wir können uns Expertenwissen aneignen. Wir können damit glänzen, auch mit Bibelwissen oder wie die Wiederkunft ablaufen wird. Wie es vonstatten gehen wird, das ist interessant. Wann das tausendjährige Reich beginnen wird und wie es aussehen wird, das ist interessant. Und es ist auch interessant zu wissen, wie es einmal in den Himmeln aussehen wird. Und wir sollten uns auch mal damit beschäftigen, das ist auch gut so. Aber viel wichtiger ist es für mich, ob ich, ob du, ob wir dabei sein werden. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Mit ganzer Kraft? Bedeutet das also doch, dass ich meine eigene Kraft wieder brauche? Also doch, dass viele Gute tun, dass manche meinen und dann wird es irgendwie gehen? Nein, es ist, glaube ich, dass der Apostel meint, dass wir keine Zeit vergeuden sollen, dass wir keine Kraft vergeuden sollen. Dass die Kraft, die ich vom Herrn bekomme, einsetze darauf, nicht abzuweichen, sondern an ihm dran zu bleiben. Zu bleiben, da ist es wieder. Darauf komme ich auch gleich noch zurück. Also Geschwister, der Apostel sagt, das Ziel vor Augen. Ich behalte das Ziel vor Augen und dieses Ziel ist eben die Ewigkeit. Also diese klare und unwiderrufliche Gewissheit, dass wir zu ihm gehen, dass er dort auf uns wartet und dass ich mein Leben hier natürlich leben darf und soll sogar, aber eben hier schon in seinem ewigen Licht, hier in seiner unendlichen Liebe, hier in seinem ewigen Wort. Also jetzt und hier schon immer in diesem Bewusstsein ewige Heimat. Und es ist wichtig, dass das nicht realitätsfern ist, dass das nicht irgendwie lebensmüde ist, sondern dem eigentlichen Leben entgegengerichtet. So wie die Blume das macht, automatisch, sie dreht sich rum, immer dem Licht der Sonne entgegen. Und gerade in unseren Breiten, ihr Lieben, wünschen sich ja besonders in dieser Jahreszeit viele Menschen, mal so einen Blick aufs Meer zu erhaschen. Unglaublich viele Menschen, die das Meer lieben. Auch die, die jetzt, sagen wir mal, nicht aufs Meer gehen, um dort zu surfen oder reinspringen, um dort zu tauchen. Warum ist das eigentlich so? Warum lieben so viele Menschen das Meer und vor allem diesen Blick auf das Meer? Allermeist ist ja dieser Blick, dass das so ein weites Blau ist, nicht wahr? Vielleicht ähnlich wie beim Blick in den ersten Himmel. Wenngleich ja bei dem Blick in den Himmel mein Weg dort begrenzt ist. Ich kann da nicht weit gucken. Nein, mein Eindruck ist, dass das Meer den Menschen ein Gefühl von Unbegrenztheit gibt. Dieser Eindruck von scheinbar unendlicher Weite wirkt befreiend, auch wenn wir wissen, dass ja irgendwann wieder ein Ufer kommt. Und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel die Dimension eines Glases Wasser, das ich in der Hand halten kann, und des größten Meeres auf dieser Erde, dem Pazifischen Ozean, vorstelle, 166 Millionen Quadratkilometer, 166 Millionen. Und wenn ich mir das dann so vorstelle, also dieses Glas Wasser und diesen Ozean, das kriege ich ja vielleicht noch hin. Was aber, wenn dieses Glas, sagen wir mal, da ist nur noch so ein Schluck drin und das Meer hat kein Ufer mehr? Also das ist endlos. Und dann sind wir bei diesem halbleeren Glas mit einem Schluck Wasser drin, bei dem Leben hier auf Erden und bei dem endlosen Meer ohne Ufer bei der Ewigkeit. Und das ist kein Gedanke. Das ist vielmehr die Wirklichkeit, die auf uns wartet. Der Psalmist sagt, dass es gut ist zu bedenken, dass wir sterben müssen. Aber nicht, um das Sterben uns allein bewusst zu machen, vielmehr, damit unser Herz weise wird, indem es sich auf die Ewigkeit einstellt. Vers 14 in der Elberfelder. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und meine Lieben, um buchstäblich dahin zu kommen, sind zwei Dinge unablässig. Zunächst natürlich die Entscheidung für Jesus. Der Herr Jesus ist ganz klar darin, wer zu ihm gehört. Die Apostel zum Beispiel wurden irgendwann wieder befragt von einigen Menschen, die da waren, was sie tun sollten, um auch dabei sein zu können. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Kehrt um, erwidert Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Also kehrt um bedeutet zurück zum Herrn des Lebens. Und der Herr Jesus sagt dann auch immer wieder noch dazu, folge mir nach. Und das ist ja nicht irgendwie so ein einmaliger Akt und das war es dann sozusagen, wie so eine Konfirmation und danach habe ich meine Ruhe. Nein, es ist ein Leben mit Jesus. Es ist ein Leben für Jesus, wie es in einem Lied heißt, das wir immer mal wieder gesungen haben. Und wer dann dabei ist, der braucht sich auch nicht zu fürchten, denn nichts kann uns trennen von der Liebe, die in Christus ist. Und dann, meine Lieben, kommt noch eben wieder dieses Bleiben, das ich schon vorhin andeutete. Zur oberen Schar, wie es in einem alten Lied heißt, werden wir finden, wenn wir buchstäblich das tun, was der Herr seinen Jüngern sozusagen ins Stammbuch geschrieben hat, nämlich bleibt. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch, Johannes 15. Und das sind, ehrlich gesagt, so heilige Worte, dass ich es manchmal gar nicht mich traue, es vorzulesen. Aber es sind eben die Worte, die wir immer wieder hören sollen, dürfen. In Versen 3 und 4, Johannes 15, spricht der Herr und Meister, ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. In einem Lied, das wir in der Jugend früher oft gesungen haben von Manfred Siebald, heißt es, geh unter der Gnade, das ist ein Segenslied, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Seltsam auch dieses wachst oder ruhst. In Kolosser 1, Vers 27 heißt es, Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Also der Herr wohnt in uns, wenn wir uns für ihn entschieden haben. Er macht Wohnung in uns, so dass der Apostel sagen kann, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2. Noch einmal zur Vorstellung von Ewigkeit. Stellen wir uns nochmal diesen Blick auf das Meer vor. Dass da etwas endet oder nicht endet, das können wir uns beides vorstellen. Dass etwas wie endlos ist, das kriegen wir vielleicht noch hin. Aber dass etwas niemals den Anfang genommen hat, das fällt vielen von uns schwer. Wir können erst Vorstellung von Ewigkeit haben, wenn wir selbst ein Teil von ihr werden, wenn sie in uns vorstellbar wird. Und eine Vorstellung hier auf Erden von Ewigkeit können wir bekommen, wenn wir viel Zeit in der Nähe des Ewigen verbringen. Kürzlich ging es mir so in meiner Gemeinde innerlich nicht sonderlich gut, auch gesundheitlich. Und das kennt ihr vielleicht alle, die ihr in Gemeinde seid. Da hat man eben manchmal auch keine Lust, in die Gemeinschaft zu gehen. Und trotzdem habe ich mich irgendwie aufgerafft, obwohl ich die Bibelstunde, ich habe sie nicht geleitet, das hat jemand anders gemacht. Und dann ging ich da also hin und setzte mich hin und wurde erbaut, wurde gestärkt, wurde aufgerichtet. Es war spürbar, der Herr unter uns. Wir wurden mit seinem Wort beschenkt, wir haben gesungen. Und seine Nähe war also ganz greifbar, ganz spürbar. Ich wurde aufgerichtet. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Und dann nennt er die Komponenten, die dazugehören, damit das so ist. In Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Und das ist zum Beispiel so etwas, was wir uns als Nachfolger Jesu immer wieder auch vor Augen führen dürfen, dass alles das, was wir hier sehen, alles das wird vergehen. Es bleibt von all dem nichts übrig, aber sein Wort, das wir jetzt haben, das wird niemals vergehen. Und dann in Vers 9, bleibt in meiner Liebe. In Vers 12, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Also wir werden in ihm bleiben, wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn sein Wort reichlich unter uns wohnt. Wir werden in ihm bleiben, wenn seine Liebe in uns sichtbar wird. Wir werden in ihm bleiben, wenn wir einander so lieben, wie er es getan hat. Und sind diese Komponenten in uns und unter uns lebendig und am Wirken, dann wird es keinen Zweifel daran geben, dass wir dazugehören zu der Braut, die er holt. Wichtig ist aber, da ich auch weiß, dass Menschen von außerhalb hier zuhören, komm zu Jesus, wenn das noch nicht geschehen ist. Sei ganz klar und eindeutig. Oder hast du dich vielleicht von ihm entfernt? Und ist dir klar, dass du wieder in seine Nähe kommen solltest, dann geh das an, er ist nur einen Schritt weg. Und wenn du dazu eine Hilfe brauchst, kannst du mich gerne ansprechen, mich anrufen. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, mail@dietuer.eu, mail@dietuer.eu. Und dann bleibe ganz neu oder wieder in ihm und in seiner Gemeinde. Übrigens, ob du wachst oder ruhst, haben wir vorhin gehört. Ist ein bisschen seltsam, aber es ist ein klares Plädoyer dafür, es den Vätern und Müttern im Glauben nachzumachen. Zu Zeiten Luthers zum Beispiel hat sich niemand zu Bett gelegt, der nicht vorher für seine Lieben, für das Haus, für den Ort gebetet hat, für uns selbst gebetet hat, für unsere Gedankenwelt und mehr. Wir sind im Schlaf, Kräften und Mächten ohne Schutz des Gebets hilflos ausgeliefert. Das wussten die Väter und Mütter noch. Und gehen wir so vor, diese Komponenten kommen vor in unserem Leben. Mit Hilfe des Herrn, durch seine Kraft, dann kann uns nichts trennen, auch nichts von der Ewigkeit. Und dann wartet auf uns das, was Paulus uns schreibt in 2. Korinther 5, gleich zu Beginn, und damit möchte ich schließen. Denn wir wissen, dass wir, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen sein wird, einen Bau haben, den Gott bereitet hat. Ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Amen.